Ich begrüße Sie zu einer Sendung aus dem Geistlichen Rüstzentrum in Krelingen. Hören Sie heute aus unserem Archiv eine weitere Folge aus der Vortragsreihe, die Pfarrer Heinrich Kemner 1970 in Augsburg hielt.
Wer Ohren hat zu hören, der höre. So hört nun das Gleichnis vom Sämann. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Arge und reißt ihn weg, was gesät ist, auf sein Herz. Und das ist der, bei welchem auf dem Weg gesät wurde. Das aber auf das Steinige gesät, das ist, wenn jemand das Wort hört, das bald aufnimmt mit Freuden. Aber er hat nicht Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Und wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt um des Wortes willen, da ärgert er sich. Das aber unter die Dornen gesät, das ist, wenn jemand das Wort hört und die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums, bei Lukas steht noch ein drittes, die Wollust ersticken das Wort und er bringt nicht Frucht. Das aber auf das gute Land gesät, das ist, wenn jemand das Wort hört, versteht es und dann auch Frucht bringt, etliches hundertfältig, 60 und 30-fältig. Amen. Lieben Brüder und Schwestern, je älter ich werde, umso mehr packt mich für mich persönlich eine Sorge, dass ich einmal enden könnte in einem Haufen, den der Herr Jesus am Schluss der Bergpredigt meint. In einem Haufen, der offenbar glaubt, dass er fromm gewesen ist und der meint, er würde so komplett importiert in den Himmel. Und die sagen, haben wir nicht vor dir gegessen und getrunken? Sind wir nicht zum Gottesdienst gegangen? Haben wir nicht versucht, auch dir nachzufolgen? Und dann kommt ein furchtbares Wort. Ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Und dann kommt die Begründung des Herrn, dass er sagt, ihr habt in eurem Leben wohl euer frommes Fleisch gesucht. Ihr habt Zeichen und Wunder vielleicht vollbracht, aber ihr habt keine Frucht gebracht. Die Fruchtfrage ist die Testfrage deines und meines Lebens für die Ewigkeit. Die Fruchtfrage ist entscheidend, wenn der Sargdeckel sich schließt für dich und mich. Die Frucht allein ist der echte Ausweis am Tage der Ewigkeit. Darüber wollen wir uns nichts vormachen. Und Jesus gibt am Schluss der Bergpredigt auch die Begründung. Nämlich, er sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte, ein fauler Baum faule Früchte. Und er sagt, ihr habt nicht euren Willen getan, nicht meinen Willen getan, sondern euren Willen. Und wiederum, für uns entscheidend, für dich und mich, tust du deinen Willen im frommen Gewande, betest du im Grunde dich selber an oder unterschreibst du dein Wille geschehe, ganz gleich, wie Gott dich führt. Das ist die Vorbedingung der Frucht. Und damit bin ich nun schon heute Morgen mitten im Gleichnis. In diesem Gleichnis, das wir alle sicher kennen, vom vierfachen Acker. Es erinnert mich an einen Augenblick, wo auf unserem Meierhof, ich war aus der Volksschule entlassen, der Vater mir den Säsack auf den Nacken legte. Und ich durfte den ersten Schlag Weizen sehen. Er zeigte mir den Abstand, die Schritte, den Wurf, wie man das macht. Maschinen gab es damals noch nicht. Und dann ging's hinein in den lachenden Morgen, und da fiel das Saatgut auf den jungfräulichen Acker. Und ich war sehr stolz. Aber nach einigen Tagen packte mich die Unruhe. Und die Frage wurde, was wird wohl aus diesem Saatgut? Und wieder nach einigen Tagen bin ich morgens immer zum Schlag gegangen und wollte sehen, ob's nicht schon guckt. Und dann wurde die Unruhe noch größer und ich fing an zu prökeln. Und dann entdeckte ich, der ganze Weizen war Matsch. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, unvergesslich, alles Leben muss durch das Sterben hindurch. Wurde mir bewusst, solange du das nicht hast, dieses stirbt und werde. Alle Frucht muss durch Sterben hindurch. Es sei denn, dass das Weizenkorn erstirbt, dann bringt es Frucht. Nach diesem Gesetz, dass Christus in der Gottverlassenheit, im zeitlichen, geistlichen und ewigen Tod für uns alle erfüllt hat, liegt das Geheimnis ewiger Erlösung verborgen und liegt für die Kirche das Geheimnis ihrer Sendung und Vollendung. Nur durch Sterben hindurch wird dein Leben Frucht. Und nun kommt die Not. Wer will denn von uns ins Sterben? Wer will denn von uns in den Tod? Es hat mich erschüttert, dass Betzel in einem Brief schreibt, er habe vor nichts Angst, vor keinem Tod, vor keinem Teufel, vor keiner Hölle. Nur vor sich selbst, vor seiner Ich-Sucht, vor seinem ungebrochenen Eigenwillen. Da liegt die Not. Wenn du Christ sein willst, stirb, ohne dich sterben, wird dein Leben vielleicht Erfolg. Du wirst vielleicht brechenvolle Kirchen haben, wenn du den Leuten nach dem Munde predigst. Du wirst vielleicht große Werke aufbauen, scheinbar gewaltig. Du wirst vielleicht Bischof werden, alles möglich unter bestimmten Voraussetzungen. Aber siehst du, das alles ist nicht die Frage, die der Herr hier stellt, nämlich die Frage der Frucht, um die es geht. Und die Frucht, ja, hat ihr Geheimnis. Jeder Bauer weiß, dass kein Weizenkorn wächst ohne Licht, Luft, Wasser, Wärme. Weiß, dass auch der Dünger wichtig ist. Und es hat mich schwer bewegt, als ein Kirchenvorsteher meiner Gemeinde, kurz bevor ich die Gemeinde aufgab, im Sterben mir sagte, Herr Pfarrer, Sie haben wie kein anderer Pfarrer eigentlich hier im Hannoverland die Wahrheit gepredigt. Sie haben die Erweckung gewollt. Das muss Ihnen jeder lassen. Nur in jungen Jahren haben Sie einen Fehler gemacht. Sagen Sie es mir. Ja, Sie haben die Erweckung zu sehr gewollt. Da hatte ich es. Aber sie wird kommen. Ja, ich habe ihm gesagt, ich habe sie leidenschaftlich gewollt. Ja, gewollt, Sie haben recht. Es war ein gereifter Kirchenvorsteher, der mir Führer war, der sich für sein Sterben von mir den Text gewählt, und so habe ich drüber gepredigt, so sucht man einen Haushalter nicht mehr, denn dass sie treuer von werden. Leute, die prägend wirken. Und dann sagte er mir, Sie haben das gewollt in jungen Jahren. Aber sie sind anders geworden. Gott hat sie umgebrochen. Da wurde ich stiller. Da sagte ich ihm, aber kommt denn die Erweckung? Da sagte er, ja, die wird für allen kommen. Sie ist ja schon im Gange. Aber sie wird erst durchbrechen, nicht bei Ihnen, sondern bei Ihrem Nachfolger. Denn es war bei Ihnen noch zu viel Eigenes drin. Herr Pfarrer, es wird kommen, denn eins wollten sie nicht, und da kriegte ich den zweiten Schlag. Sie wollten nicht Dünger werden. Seht, da liegt es. Willst du Dünger werden? Das ist das Schwerste und das Größte und die Bedingung auch zur Frucht. Willst du Dünger werden, wie es meine Mutter für mich geworden ist? Willst du Dünger werden für den Bruder? Das braucht auch Frucht. Und so hat er mir dann gesagt, als ich fragte, wann kommt die Erweckung, er sagte mir, wollen Sie es genau wissen? Ja, bitte. Da gab er mir ein Wort, das ich dem alten Bauern unvergesslich mir eingehämmert ist. Sie kommt, Herr Pfarrer, wenn wir sie begraben. Ja, das ist es. Nicht das Sterben. Es sei denn, dass dein Leben stirbt. Es ist im Grunde gleichgültig, was du tust. Es ist auch gleichgültig, an welchem Platz du stehst. Wichtig ist, es ist gleichgültig, ob du Wasser in leere Gefäße trägst. Denn aus dem Wasser kannst du keinen Wein machen. Aber das tut der Herr. Und deshalb gilt für dich und für mich das Gesetz des totalen Gehorsams. Dein Wille geschehe. Es ist ganz egal, ob du schrubbst oder putzt. Wie manche Diakonisse denkt vielleicht, mein Leben ist nichts, steht an irgendeiner Ecke, unbedeutend. Wenn ich bei uns auf den Bau gucke, wo wir das Glaubenswerk bauen, wenn ich den Günther sehe, all die jungen Männer, sind alle Bauleute Gottes. Und sie sollen es wissen. Und doch verschieden in dem Einsatz. Ich stehe auf der Kanzel. Aber das Wichtige ist, dass die Mitte der Herr ist. Ohne mich kannst du keine Frucht bringen. Die Frucht ist Christus selber. Und sie steht im Gegensatz zum Erfolg. Den Erfolg hast du im Griff. Den Erfolg, den kannst du machen, wenn du begabt bist. Es gibt Leute, die sehen das Geld auf der Straße liegen. Die nehmen es nur auf. Die kommen im Nu nach oben in die höchsten Stellen. Erfolgsjäger, Radfahrer. Aber Frucht ist etwas ganz anderes. Frucht ist Gnade. Frucht schenkt dir nur der Herr. Kannst du nirgendwo erzwingen. Und darum geht's. So stehe ich hier heute Morgen als Frucht betender Hände meiner Mutter. Darüber gestern Abend. Und nun hat der Herr in untrüglicher Klarheit, in dem Augenblick, wo scheinbar Erweckung war, wo die Tausende ihn drängten, wo jeder leicht in den Rausch gekommen wäre, ich krieg's in den Griff, in dem Augenblick hat der Herr nüchtern gesehen, vierfach ist das Ackerfeld. Und wir wollen jetzt ganz kurz die Frage stellen, wie das ist nach diesen Tagen, wo ich auch hier sein durfte und Sämann Gottes sein wollte. Nichts anders. Wie das ist mit dem Saatgut Gottes. Mit dem Saatgut des Wortes. Des schöpferischen Wortes. Nicht des menschlichen Wortes. Ob das schöpferische Wort, das dich wiedergebiert, deinem Leben den Schwung gibt durch alles hindurch, ob es dich getroffen hat, ob es dir gereicht hat oder ob du unbeteiligt deinen Weg gehst. Und vierfach ist das Ackerfeld. Jesus sagt, dass eigentlich nur ein Viertel des Saatgutes, wenn wir es mal so massiv nehmen, Aussicht hat auf Frucht. Samuel Keller, der große Evangelist, hat kurz vor seinem Tode gesagt, dass nach seiner Überzeugung eigentlich nur 10 von 100, die bekehrt seien, zur Frucht kämen. Alle anderen blieben im Frommen. Im frommen Saft schmorend und kämen nicht in die Bewegung zum Bruder hin, zum missionarischen Dienst hin, zum Anruf, zum allgemeinen Priestertum der Gläubigen, wie Luther es formuliert. Und siehst du, zunächst die erste Testfrage. Das Saatgut fällt auf den Weg. Es gibt keinen Bauern, auch bei euch im Frankenland nicht, der so großzügig ist mit dem Saatgut, dass er es auf den Weg wirft. Aber der liebe Gott ist so großzügig. Er sät auf den Weg. Als ich in den Urwäldern Afrikas war, als ich die kleinen Schwarzen von ihren Müttern herangebracht, so scharenweise auf den Arm nehmen musste und weitergab und diese kleinen Kinder ihnen ins Auge schaute, habe ich gedacht, ihr habt allen Marschallstab, wie Löhe es gesagt, für den Himmel im Tornister. Ihr seid alle gerufen, auf euch hat Gott vielleicht heute mehr gesät als auf unsere Jugend. Und da hat es mich bewegt. In jedem steckt die Frage, woher, wohin. Jeder sucht Geborgenheit, Heimat. Und dort mehr als bei uns. Zweifellos mehr reife Ernte als ihr. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, ich wäre nur noch in Afrika. Ich würde mich keine 10 Pferde hier halten. Aber siehst du, nicht wahr, auf den Weg gesät, da kommt der Arge und pickt das Saatgut weg. Und nun will ich gleich versuchen, das, was mir wichtig ist, an diesem Wort Jesu, dir weiterzugeben. Nämlich, wir denken immer so leicht, dass der Feind, der Arge, dass er dort ist, nun wo die Hure und Spötter sitzen, wo gesoffen wird, nicht wahr, wo die Sünden der Nacht geschehen. Natürlich ist er da, die hat er ja. Aber nun kommt etwas, was wir meistens nicht sehen, dass der Feind uns am allernächsten ist, nicht dort, wo, ja, nun die Sünden geschehen, der Dunkelheit, sondern dort, wo das Saatgut Gottes dein Herz trifft. Der Feind ist dir nie so nah wie hier unterm Wort, wo er es dich treffen will. Dort in der Sekunde passt er auf, dass er es sofort wegnimmt, dass sofort ein Widerstand ist, dass sofort deine Prämisse, deine Vorbehalte kommen, dass du sofort irgendetwas findest am Prediger oder wer weiß was, dass du Deckung suchst. Der natürliche Mensch nimmt immer Deckungsstellung. Und siehst du, da liegt die Gefahr, dass das Wort nicht ankommt, nicht du kannst dein Leben ändern, sondern das Wort verändert dein Leben. Das schöpferische Wort Gottes. Das ist das Geheimnis der Ewigkeit des Wortes in Christus, das dich heute Morgen sucht. Ein Freund von mir, der Dekan Fritz Haus, der die Badische Volksmission bis vor kurzem geführt, hat mir berichtet, wie er einmal als junger Pfarrer eine Dorfgemeinde hatte. Er predigte eigentlich jeden Morgen, so hat er mir gesagt, vor tauben Ohren. Einer nach dem anderen schlief unter seiner Predigt ein und schnarchte. Und er hatte schon immer Angst, wenn Erntedankfest war. Dann hörte er, dann kamen alle Bauern zur Kirche, aber nach 10 Minuten schnarchte die ganze Kirche statt eines Lobgesangs. Und ihm hat fast die Verzweiflung gepackt. Er hat mir erzählt, wie er von anderen Predigten übernahm und nur interessant sprechen wollte. Er hat mir erzählt, wie er ganze Nächte gesessen hat und gedacht, es muss doch in den Griff kriegen. Und alles nützte nichts, sie schnarchten weiter. Und in seiner letzten Verzweiflung sagte er mir, habe er eine ganze Nacht vor Erntedankfest durchgebetet. Und als er morgens betend auf die Kanzel geht, mit der Angst im Herzen, es fängt nicht. Schrecklich, wenn man das weiß. Wenn man vor dieser dämonischen Wand steht, da guckt er unter die Decke der Kirche und er hat etwas vom zweiten Gesicht. Da sieht er unter der Decke der Kirche, so hat er mir gesagt, die Fratze des Teufels. Und er sieht, wie der Teufel den Leuten, unten den Bauern, die Ohren zuhält. Und er sagte mir, in diesem Augenblick habe ich erst begriffen, Die wollen hören und können gar nicht hören. Ihre Ohren sind verschlossen. Hier steht das Wort, das habe ich nicht verlesen, von Jesaja. Mit hörenden Ohren hören sie nicht. Seht, das ist die Not. Und da sind wir oft ungerecht. Es gibt Widerstände. Wenn ein Mensch in bestimmten Sogs ist, dann ist das Hörvermögen kaputt. Dann ist der Feind da, der hinter ihm steht. Der hält die Ohren zu. Der nimmt das Wort weg. Der Feind, der dir, junger Mensch, sagt, du verlierst was von deinem Leben. Der das Lustbällchen der Hölle so süß gemacht, dass du denkst, dann lohnt es sich nicht mehr zu leben. Der Feind ist dahinter, er hält dir die Ohren zu. Pass auf, diese Gefahr sieh. Der Arge ist heute Morgen hier genauso wie der Herr ist. Und wenn du einen Segen haben willst, dann, Herr, gib offene Ohren. Die hören wie ein Jünger hört. Zweitens, das Saatgut fällt auf steinigem Boden. Ich weiß nicht, lieben Brüder und Schwestern, ob ihr wisst, mancher Bauer weiß es nicht, dass beim Saatgut nicht zuerst der Keim nach oben kommt, sondern zuerst die Wurzel nach und wir vergessen das leicht. Die Menschen, die noch nicht Kontakt haben mit dem ewigen Wort, das uns wiedergebiert für den Himmel, Christus, seht, die gucken uns erst an nach dem Wurzelboden, ob man in unserer Nähe wurzeln kann, ob wir Menschen sind, die, bei denen man gern ist, die nicht, wo man einwurzeln kann, wo man denkt, ach, wie schade, Christen, die müssen Ackerleute Gottes sein, in unserer Familie, in unserer Umgebung, in unserer Kirche, in unseren Jugendstunden. Da ist immer wieder die Bodenfrage wichtig. Das ist hier gemeint. Kann man einwurzeln bei uns? Das ist sehr wichtig. Mein Vater, der war zeitweilig bei einem Offizier in Berlin, in Potsdam, und der war durch den General von Wieban zum Glauben gekommen. Und er hatte nun Interesse, dass sein Bursche auch gläubig wurde. Und er sagte zu meinem Vater, Kemner, gehen Sie in die Wilhelmstraße zum CVJM. Jawohl, Herr Hauptmann. Und Vater ging nicht. Der Hauptmann fragte wieder, Kemner, waren Sie in der Wilhelmstraße? Nein, Herr Hauptmann. Wollen Sie hin? Jawohl, Herr Hauptmann. Und ging wieder nicht. Und schließlich sagte mein Vater, es nützt alles nichts. Ich muss ihm den Gefallen tun. Er ist so unwiderstehlich, ich muss hingehen. Und er ging nur hin, um Ruhe zu haben. Und als die Tür aufging in der Wilhelmstraße in Berlin, da steht da der Forstmeister von Rotkirch. Und als er meinen Vater sieht, den er nie gesehen, so einen großen Gardisten, dann nimmt er ihn gleich in die Arme und sagt, Junge, dass du kommst, mein Junge, wie herrlich. Und dann nimmt er ihn mit, als wenn er ihn 100 Jahre kennt, er setzt sich zu ihm, holt ihm ein Buch, und so strahlt er ihn an. Mein Vater sagte mir, ich konnte gar nicht. Er hat am selben Abend, habe ich mich noch bekehrt. Nicht? Ohne dass er es gemerkt. So ganz natürlich wurde er gleich importiert. Nicht? Und das ist geblieben bei meinem Vater. Und mein Vater, ich sehe immer noch, wie er Tränen in den Augen hatte, auch im Alter, wenn er an den Forstmeister von Rotkirch dachte. An diesen begnadeten Mann, bei dem man einwurzeln konnte, wie an den Wasserbächen, wo man Frucht bringt zu seiner Zeit, durch die anderen hindurch. Nicht bist du da für andere? Frage mich immer, wenn ich in einem Hotel wohne, wie da drüben jetzt, oder wenn ich bei uns das Personal sehe, vergiss nicht die letzte Reihe, guck immer auf die, vergiss nicht die Dienstboten, geh nicht an den vorüber, wo man so leicht vorübergeht. Sie alle, alle haben die geheime Frage. Wehe, wenn wir da nicht Wurzelboden haben und Nestwärme. Viele Menschen sagen mir, die von Insekten kommen. Gestern sagte mir eine Frau, ja, Herr Pfarrer, ich war bei den Zeugen Jehovas. Oh, da war es so nett und so weiter, nicht? Und da kam zwischen diesem Bekenntnis durch, bei uns ist es offenbar nicht so nett. Und bei uns ist der Kontakt offenbar nicht so unmittelbar. Wir suchen offenbar nicht so. Und ich merkte bei dieser Frau, nicht wahr, die das alles mir erzählte, wie heimatlos die Menschen auch bei euch sind. Wie sie eigentlich suchen nach jemand, der sie am Schlafittchen nimmt und der sie hineinbringt in die Nestwärme. Tu du das doch in dieser Kirche, solange du es kannst. Hole doch ran. Gib ihnen Wärme. Kein Kind kann gedeihen ohne Wärme. Und auch die Ernährung. Sag dem anderen das, was er braucht. Bring nicht deine klugen Gedanken auf der Kanzel und unter der Kanzel, die Menschen manchmal gar nicht wissen wollen. Deine Philosophien, die so piepegal sind, die immer wechseln. Sag ihnen das Wort der Ewigkeit, aber so unmittelbar, dass es ankommt, so schlicht und einfach wie überhaupt noch möglich. Das ganz Große ist immer das Allereinfachste. Und dann wird es Frucht, wenn der Herr es beglaubigt durch seinen Geist. Sag ihnen das Wort in Vollmacht, wo immer du bist, schlicht und einfach. Und dann wirst du ein Gesegneter des Herrn. Das ist sehr wichtig. Auch die Ernährung. Ich verstehe zum Beispiel gar nichts. Gott hat uns keine Kinder geschenkt in der Ehe. Wir sind sehr glücklich. Nichts von Kinderernährung. Und meine Schwägerin war ich vor einiger Zeit. Die hat einen kleinen Jungen, meine Frau auch. War da. Die beiden wollten aus. Ich sollte auf den Jungen passen. Mal liebe Zeit, natürlich. Die gingen weg, der Junge schlief, keine Kunst. Aber dann wacht der Kerl auf. Er sieht meine große Brille, ein fürchterliches Geschrei. Was mache ich mit dem Burschen? Ich hebe ihn raus, ein paar turnerische Übungen. Och, du liebe Zeit, ich dachte, das Haus wäre eingefallen. So eine Stimme, nein. Das war ja grauenhaft. Ja, was nun? Wie kann dies Geschrei behoben werden? Ich weiß, Kinder, wahrscheinlich denke ich, muss ja wohl mit dem Magen was zu tun haben. Ich gehe an die Schränke, Milchflasche, das weiß ich auch noch. Ja, aber da ist keiner. Und der schreit, die Tränen rollen ihm. Da liegt dann ein Stück Speck. Ich sage, na ja gut, Speck her. Messer her, aufgeschnitten, in Würfel, Löffel her, gib ihm. Er wurde ruhiger. Ich gebe immer mehr, der ganze Mund voll Speck. Er wurde ruhig. Ich denke, ich bin auf dem richtigen Wege. Speckernährung. In dem Augenblick kam meine Schwägerin, die hat mir den Jungen aus den Armen gerissen. Die wird mir wahrscheinlich den Jungen nie wieder anvertrauen. Ihr versteht mich. Paulus sagt, ich habe euch Milch gegeben. Die einen brauchen Milch. Wenn ich in Hamburg St. Pauli auf der Ripperbahn spreche, muss ich anders. Die brauchen was anderes, als wie irgendwo anders, wenn ich vor gelehrten Leuten spreche, nicht? Da muss ich ja auch die ganze Gedankenwelt berücksichtigen. Da muss ich eine Nacht sitzen. Und da muss ich mich anders vorbereiten. Nicht immer horchen, wo braucht der andere dich? Wo steckt's wohl bei ihm? Denn an der schwächsten Stelle musst du einsteigen. Und zwar nicht einsteigen bei dem, dass du ihm sagst, was du alles hast. Dann ist der Abstand da. Sondern du steigst am besten ein, Wetzel hat das schon gewusst, in der Seelsorge ist das Erste, dass wir dem anderen sagen, was uns noch fehlt, was wir entbehren. Denn dadurch kriegen wir Kontakt. Ich bin auch noch nicht fertig. Mir geht so manches ab. Und dadurch, dass ich dem anderen nahe komme, dann kann man weiterfahren. Nicht als Unvollkommene, die alle auf dem Wege sind und die, was sie haben, als Geschenk haben. Von Gnaden her. Das ist es doch.
Soweit der Ausschnitt aus der Vortragsreihe von Pfarrer Heinrich Kemner in Augsburg 1970.